Den Predigtext habt ihr schon am letzten Sonntag gehört. Und wir haben auch am Mittwoch bei unserem Feierabend nochmal neu über diesen Text nachgedacht. 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10, das ist der Abschnitt, in dem die diesjährige Jahreslosung steht. Und darüber hat Andreas Weichert am letzten Sonntag gepredigt. Und wir wollen es wagen, auch heute noch einmal hier miteinander darüber nachzudenken. Da schreibt der Apostel Paulus, gerühmt muss werden. Das ist die Überschrift, gerühmt muss werden. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch auf Erscheinungen zu sprechen kommen, Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, etwa 14 Jahre her, sagt Paulus, der ist im Leib gewesen. Ich weiß es nicht. Ist es außerhalb des Leibes geschehen oder nicht? Gott weiß es. Und dieser Mensch wurde entrückt bis in den dritten Himmel. Am Mittwoch wurde gefragt, was ist denn der dritte Himmel? Wer von euch weiß das? Der dritte Himmel. Wir kennen den siebten Himmel, nicht? Den siebten. Aber der dritte Himmel. Wir hatten ja eine ganze Woche Zeit, um mal nachzuschlagen. Das ist interessant, ne? Also der dritte Himmel, Paulus sagt es auch gleich selber, ist das Paradies. Das ist der Ort, wo die Verstorbenen in Christus gewissermaßen aufbewahrt werden, auf den Tag der Wiederkunft Christi. Im Judentum glaubte man auf den Tag des Gerichtes, aber wir wissen ja, dass wir schon gerichtet sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist der Aufbewahrungsort für den Tag der Wiederkunft Jesu. Und dort war Paulus gewesen. Er kannte einen, so sagt er, der war im dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in dieses Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein Dorn, so heißt es eigentlich wörtlich, ein Dorn ins Fleisch gesetzt worden, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich wurde erinnert an etwas, was der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt, im ersten Kapitel. Dort berichtet er von einer Entscheidung, die Gott getroffen hat vor Grundlegung der Welt. Eine Entscheidung für dich und für mich. Eine Entscheidung, die er aus Liebe getroffen hat. Eine Entscheidung, die Gott getroffen hat, bevor wir überhaupt etwas tun konnten, auch bevor wir sündigen konnten, hat Gott sich entschieden. Hat Gott uns erwählt, sagt der Apostel Paulus. Vor Grundlegung der Welt. Und er hat uns zu etwas ganz Besonderem erwählt. Nämlich, so sagt er, wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Gerühmt muss werden, sagt der Apostel Paulus hier in unserem Text. Es geht in unserem Leben um Rühmen, um Lobpreis, um Anbetung. Dazu sind wir erschaffen. Wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und plötzlich verstehen wir diesen Text hier ganz anders. Der Apostel Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Warum rühmt er sich seiner Schwachheit? Weil er eine Zusage erhalten hat von seinem Herrn, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er erlebt also hier an dieser Stelle, wo er gewissermaßen mit Satans Fäusten, so sagt er ja, der Engel des Satans schlägt mich mit Fäusten, wo er dann geprügelt wird und wo er betet, aber zunächst nicht erhört wird, so wie er sich das wünscht, dass nämlich der Teufel weichen muss. Da erlebt er, dass Jesus mit ihm spricht und ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und da merkt er an dieser Stelle, wie das, was Gott schon vor Grundlegung der Welt über seinem Leben geplant und sich ausgedacht hat, nämlich, dass er etwas wird zum Lobpreis seiner Gnade, hier Wirklichkeit wird. Und er sagt, ich rühme mich nicht meiner Stärken, sondern meiner Schwachheit. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, stellen wir fest, dass das ein durchgängiges Prinzip Gottes ist. Wir denken an Abraham. Als Gott ihn erwählte, da war er schon uralt und seine Frau erst recht. Und dann kommt Gott und verspricht ihm eine Nachkommenschaft, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Unmöglich, in dem Alter überhaupt an Kinder noch zu denken, Rentenalter sozusagen. Wie soll das geschehen? Wie soll das passieren? Und Gott verherrlicht seine Gnade im Leben von Abraham und Sarah, indem er den beiden gegen alle Erwartungen ein Kind schenkt, den Isaak, dass ihr etwas seid zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und als Gott den Mose berief, da war der 80 Jahre alt. Es gibt einige hier unter uns, die haben diese Altersgrenze schon überschritten oder stehen kurz davor. Und welche Gedanken machen wir uns, wenn wir auf die 80 zugehen oder die 80 schon hinter uns haben? Da sprechen wir von Lebensabend. Dann denken wir vielleicht ans Altersheim. Vielleicht daran, wer wird uns einmal pflegen. Und nun meinen ja einige, der Mose muss besonders kraftvoll gewesen sein. War er nicht, denn er betet im Psalm 90, der einzige Psalm, der von ihm stammt, Herr, lehre uns bedenken, dass unser Leben begrenzt ist. Und dann sagt er, und das Leben des Menschen wäre 70 und wenn es hochkommt, dann ist es 80, das war der Erwartungshorizont. 80 Jahre, auch für Mose. Und dann kommt Gott zu diesem alten Menschen und sagt, ich habe etwas ganz Großes mit dir vor. Und Mose wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diesen Auftrag. Und er bringt seine Schwächen zur Sprache, als Gott mit ihm diskutiert. Und Gott wird dann in seinen Schwächen mächtig. Und gebraucht ihn Mose als ein Werkzeug für die Befreiung seines Volkes im hohen Alter. Und lässt ihn 40 Jahre durch die Wüste marschieren. Menschen unmöglich. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oder denken wir an David. Da kommt der greise Samuel und hat den Auftrag von Gott her, einen aus dem Stamme Isai, es ist ein Ros entsprungen, nicht? Wir kennen das nicht, aus dem Stamme Isai zum neuen König in Israel zu salben. Und er kommt zu Jesse, dem Vater, der eine große Schar von Kindern hat, und er sagt, Gott hat mir gesagt, in deiner Familie, da existiert bereits der neue König von Israel. Und dann lässt Jesse seine Söhne aufmarschieren, fängt natürlich mit dem Ältesten an. Und den Jüngsten vergisst er, der ist auf dem Feld. Und Samuel muss ihm sagen, du hast noch einen. Wo ist er? Ja, und dann kommt David und Saul und Samuel salbt David an Sauls Stelle zum König. Den Kleinsten. den Jüngsten. Da kommt der Riese Goliath irgendwann und diese Auseinandersetzung und der kleine David besiegt den Riesen. Und so könnten wir fortfahren hier an dieser Stelle, um deutlich zu machen, welche Pläne, die Gott schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, er immer wieder umsetzt. Er kommt in unser menschliches Leben, er begegnet uns und er fragt nicht nach unseren Stärken, sondern nach unseren Schwächen und in diesen Schwächen wird seine Gnade mächtig. Und so baut Gott sein Reich. Könnte man den Apostel Paulus hier an dieser Stelle fragen, du Paulus, aber was ist mit unseren Stärken, mit unseren Begabungen? Das sind auch Geschenke Gottes. Vielleicht sogar Gaben des Heiligen Geistes. Und der Apostel Paulus sagt, darüber habe ich in 1. Korinther 11 und 12 schon berichtet. Die gibt es, die Gaben Gottes. Stärken, die Gott durch seinen Heiligen Geist uns Menschen gibt. Auch Gnadengaben. Und natürlich baue ich mit solchen Gnadengaben mein Reich, mit solchen Stärken. Aber du darfst dich und du kannst dich dieser Stärken nicht rühmen. Denn diese Stärken sind Geschenke Gottes. Also wenn du an dieser Stelle gerühmt musst werden, überhaupt den Mund aufmachen willst, um zu loben und zu preisen, dann nicht dich selbst, sondern den, der dir diese Stärken geschenkt hat. Diese besonderen Gaben und Fähigkeiten. Das war ja das Problem in Korinth. Dass dort Leute aufkreuzten als Lehrer in der Gemeinde und sagten, wir haben ganz besondere Gaben von Gott empfangen. Und dann redeten sie nicht mehr davon, dass es Gaben sind und Geschenke des lebendigen Gottes, seines Heiligen Geistes, sondern sie redeten von sich selbst. Von den Gabenträgern. Und stellten sich in den Mittelpunkt. Und sagten und erzählten, was sie für Wunder erlebt haben. Und die Leute schauten zu ihnen hoch wie zu Denkmälern. Und sagten, was sind das für begnadete Lehrer im Gegensatz zu diesem Paulus, der nicht mal richtig sprechen kann. Der krank durch die Gegend läuft. Mit einem Pfahl im Fleisch. Was sind das für Leute? Und Paulus sagt, indem er sich für einen Augenblick auf diese Ebene herabbegibt, er sagt, ich könnte mich auch solcher besonderen Erfahrungen rühmen. Und dann redet er von sich wie in der dritten Person. Und er sagt, ich kenne einen Menschen, vor 14 Jahren war der mal im dritten Himmel. Und merkwürdigerweise öffnet er diese Geheimnisse nicht, die er da im dritten Himmel erlebt hat. So, er sagt einfach, das ist eine unaussprechliche Sprache, die ich da gehört habe. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie das da überhaupt war. Ob ich im Leib war oder außerhalb, Gott weiß es. Ich war im Paradies. Aber was diese Erfahrung angeht, will ich mich nicht rühmen. Ein Geschenk Gottes, das Gott ihm gemacht hat. Weil einen Blick zu tun ins Jenseits, wie es jenseits der Todeslinie aussieht, was da auf uns wartet. Und die Leute kriegen ganz spitze Ohren. Und man spürt es förmlich, wie sie, als sie das hier lesen, gerne weiterfragen möchten. Paulus, erzähl uns doch, was hast du da genau gesehen, jenseits der Todeslinie? Was hast du im Himmel erlebt? Die anderen berichten auch ausführlich darüber. Paulus zieht einfach einen Strich und sagt, darüber möchte ich nicht weiter reden und schon gar nicht mich dieser Erfahrungen rühmen. Aber was mir wichtiger geworden ist in meinem Leben, ist nicht die Himmelfahrt, sondern die Höllenfahrt, die ich erlebt habe. Dass Gott es zulässt, dass der Engel des Satans mich mit Fäusten schlägt. Wir haben am letzten Mittwoch in der Bibelstunde gesagt, wir wissen ja glücklicherweise nicht, um was es hier ging. Was der Apostel Paulus als einen Generalangriff des Satans empfunden hat. Er deutet es ja nur hier an. Aber ich denke, jeder kennt kennt das. Diesen Dorn im Fleisch. Diesen permanenten Kampfplatz, auf dem wir beschäftigt sind. Wo wir uns doch so stark auch Befreiung wünschen an dieser Stelle. Und darum beten. Vielleicht nicht nur dreimal, wie Paulus gebetet hat. Ich halte das für einen auch seelsorglich wichtigen Hinweis, dass Apostel Paulus dreimal hier gebetet hat. Manchmal müssen wir mehrmals beten. Aber ich denke, irgendwann kommt auch der Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt habe ich an dieser Stelle genug gebetet. Damit unsere Not nicht ständig im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Und vor allem unseres Gebetslebens. Und unser Leben, auch unser geistliches Leben darum kreist. Paulus sagt, ich habe dreimal darum gebetet. Und dann habe ich an dieser Stelle und interessanterweise nicht im Himmel, sondern auf diesem Kampfplatz die Stimme meines Herrn gehört. Da habe ich plötzlich gehört, wie Jesus mit mir geredet hat. Und mir stand plötzlich vor Augen, dass in meinem Leben Jesus besonders nah war, wenn ich auf solchen Kampfplätzen zu tun hatte. Wenn ich tief unten war. Ich habe Jesus nicht so sehr bei den Höhenflügen erlebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, sondern in den Tiefpunkt, in den Tälern, in den dunklen Tälern meines Lebens. Und wenn ich daran denke, wann Menschen sich bekehren und wann sie zu Jesus finden, dann sind das nicht die Tage, wo sie vor Gesundheit strotzen, das Portemonnaie gut gefüllt ist und das Bankkonto, wo alles wie geschmiert läuft, sondern sind das die Tiefpunkte des Lebens. Und jemand sagte am letzten Mittwoch, manchmal habe ich mir gewünscht, ich, der ich ja in der Gemeinde groß geworden bin, habe ich mir gewünscht, so richtig mal in der Gosse zu sein, um Jesus so zu erleben, wie all die anderen, die ich dann bei Missionseinsätzen später getroffen habe und die Zeugnis gegeben haben von ihrem Glauben. Da war immer ganz neidisch. Auf diese Tiefpunkte. Aber dann auch auf die Erfahrung der Gnade Gottes an diesem Tiefpunkt. Paulus war so einer, der eine tiefe Erfahrung der Gnade Gottes in der Tiefe seines Lebens gemacht hat. Und diese Gnade Gottes hat sein Leben geprägt und die hat ihn umhergetrieben, das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus zu verkündigen. Und letztendlich hat diese Gnade ja einen Namen und dieser Name heißt Jesus. Und sein Kreuz war ja auch in den Augen der Menschen, selbst in den Augen seiner Jünger, der Tiefpunkt seiner Karriere. Jesus fing seinen Dienst vollmächtig an. Alle Welt lief ihm nach, so lesen wir im Neuen Testament. Die Speisung der 5000 und der 3000. Und er heilte alle Kranken. Und als er einzieht in Jerusalem, da jubeln sie ihm zu und sagen, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dann hängt er am Kreuz. Und selbst seine Jünger sind weg, weil sie sich so einen Herrn, so einen Ohnmächtigen, eigentlich nicht vorstellen konnten und nicht gewünscht haben. Und doch wissen wir durch seine Auferstehung von den Toten und durch seine Himmelfahrt, dass das Kreuz der Höhepunkt seines Wirkens war in dieser Welt. Und in dieser Schwachheit des Kreuzes ist Gott mächtig geworden. Darum ist interessanterweise nicht das leere Grab zum Symbol der Christenheit geworden, sondern das Kreuz. Das
war der Tiefpunkt, der Ort der Dunkelheit. Und an diesem Ort ist Gottes Gnade mächtig geworden. Worum es geht, ist, dass du dich deiner Schwachheit rühmst und nicht deiner Stärke. Deine Stärke hast du vor Gott. Aber dass du dich deiner Schwachheit rühmst, so sagt es Paulus. Denn seine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Was darfst du erwarten, wenn Gottes Kraft in deine Schwachheit kommt? Wenn Jesus mit seiner Macht, mit der Macht seiner Gnade in deine Schwächen kommt. Du darfst erwarten, dass er deine Schwachheit beseitigt und in Stärke verwandelt. Dass er deine Schwachheit beseitigt und in Stärke verwandelt. Aber doch so, dass du nie vergisst, dass er es war, der dich stark gemacht hat. Dass du nie vergisst, dass Jesus dich stark gemacht hat. Und du kannst auch von ihm erwarten, das ist die andere Möglichkeit, so hat es Paulus erlebt, dass er es bei dieser Schwäche belässt, aber diese Schwäche benutzt, um sich zu verherrlichen, damit du etwas wirst zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Um sich groß zu machen in dieser Welt. Nicht auf deine Kosten. Sondern so, dass du erlebst, in meiner Schwachheit kommt Gott in seiner ganzen Fülle hinein. Und wenn das der Fall ist, dass Gott so mit dir verfahren möchte, dann gibt er die Antwort. So wie er es Paulus auch gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann sagt er dir ein klares Wort. Kein Rätsel raten. Bei Gott, warum lässt er das zu? Sondern dann sagt er dir klar und deutlich, warum er es tut. Wenn Gott in unserer Schwachheit mächtig wird, dann geht es nicht nur um uns. Manchmal würde uns das ja schon ausreichen. Du bist arbeitslos und wünschst dir eine Arbeit. Und jetzt kriegst du eine Arbeit. Hast du dir schon mal überlegt, warum du sie kriegst, diese Arbeit? Oder du warst krank und du wirst gesund durch ein Wunder Gottes. Warum du gesund wirst? Oder du bist alt und überlegst, ins Altersheim zu ziehen und Gott erneuert seinen Auftrag, so wie bei Mose damals und sagt, ich brauche dich aber noch nicht im Altersheim, vielleicht auch dort. Aber vielleicht auch ganz anders. Du sagst, das ist doch unmöglich. Ich mit meinen begrenzten Kräften soll noch gebraucht werden. Und dann schenkt Gott dir diese Kraft, lässt sie dir zuwachsen. Warum lässt er sie dir zuwachsen? Bei Paulus öffnet sich eine neue Dimension an dieser Stelle. Es geht ja um deinen Dienst im Reiche Gottes. Und er erlebt, dass Gottes Kraft mächtig wird, damit er fähig wird zum Dienst. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi Willen, sagt er, weil er mich schickt. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Amen.